Es ist Mitte April und der europäische Fußball befindet sich auf der Zielgeraden. Nicht nur in der Königsklasse ist Crunchtime, sondern auch in allen anderen deutschen Spielklassen buhlen Teams um Titel und Klassenerhalt. Rot-Weiß Erfurt spielt zwar nur noch um die goldene Ananas, doch eine Personalie sorgt jetzt schon für Vorfreude auf nächste Saison. Bei Talent Raphael Jackie bahnt sich nach langer Verletzung ein Comeback an. Außerdem ist er später bei uns in der Sendung zu Gast und gibt Einblicke in seinen Werdegang und seinen Kampf zurück auf den Platz. Im Frauenfußball gab es Licht und Schatten. Die Jenaer Frauen verpassen knapp den Einzug ins DFB-Pokalfinale. Die deutsche Nationalmannschaft dagegen bleibt auf WM-Kurs und fertigt ein schwaches Österreich souverän mit 5:1 ab. Ein besonderes Kapitel schreibt der Männerfußball in der Bundesliga. Marie-Louise Etat übernimmt bei Union Berlin und wird damit zur ersten Cheftrainerin in der Coachingzone der Bundesliga. Ein historischer Moment, der hoffentlich kein Einzelfall bleibt. Und auch in der Champions League geht es in die heiße Phase. Bayern München besiegt die Königlichen aus Madrid souverän und zieht ins Halbfinale ein. Dort wartet mit Paris Saint-Germain und Weltfußballer Ousmane Dembélé der Titelverteidiger. Im zweiten Halbfinale treffen Arsenal London und Atletico Madrid aufeinander. Und als wäre das alles nicht genug, steht im Juni schon die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko vor der Tür. Im deutschen Flieger gibt es noch Plätze zu vergeben. Wer um diese kämpft und wer vielleicht sogar schon zum Boarding aufgerufen wurde, diskutieren wir gleich im Sportexpress. And here comes Jesus in an Astro van rolling down the strip again. He's stoned while Jerry plays. He said life ain't ever what it seems. These dreams are more than paper things. And it's alright, mama, you're afraid I'll be poor along the way. But I don't wanna see those tears again. You know Jesus drives an Astro van. Yes, he does. I said, ooh. And in my heart there's a Holy Ghost writhing on the floor from an overdose. You know the best ones never come down. So if I love at the tip of my toes, reaching out for the great unknown, every addict has a loop. Again, you know Jesus drives an Astro van. Yes, he does. He said, ooh. Smoking Jesus puts my name upon his guest list. Says, son, you're famous in heaven. Maybe you're famous in heaven. And maybe there is no heaven. And maybe we're all alone together now. And I don't want to see those tears again. You know Jesus drives an Astro van.
Herzlich willkommen zum Sportexpress. Hier sind Ben und Paul und wie dem Intro schon zu entnehmen war, ja, ist diese Sendung heute relativ fußballlastig, aber Paul, was war denn bitte am Mittwoch in der Champions League los?
Ja, Ben, Wahnsinn. Ich habe natürlich geguckt, Dienstag und Mittwoch, ich bin ja großer Liverpool-Fan, die sind leider am Dienstag ausgeschieden gegen den Titelverteidiger aus Paris, gegen ein viel zu starkes Paris mit Ousmane Dembélé, dem Weltfußballer. Und ja, wir hatten einfach keine Chance. Ich muss in der Wir-Form sprechen. Ja. Ich bin leider fanatisch Liverpool-Fan. Aber ja, da war wirklich gar keine Chance. Dementsprechend habe ich mich dann in den Mittwoch reingeweint abends. Aber am Mittwoch haben die Bayern überzeugt und konnten nach anfänglichen Schwierigkeiten und leichten Turbulenzen die Madrilenen dann doch schlagen und ins Halbfinale einziehen. Und dort wartet eben jetzt Paris Saint-Germain, ja, der Titelverteidiger. Und das wird keine leichte Aufgabe. Aber die Bayern sind stark, Paris ist stark. Das werden zwei wunderbare Fußballabende, Fußballfeste.
Aber jetzt muss man, oder denke ich mir, als vielleicht eher Fußballlaie, eine Sportart, bei der das eigentliche Endergebnis im Durchschnitt bei 1:1 liegt. Wieso geht man dann in diesem Rückspiel doch so offensiv ran und spielt dann am Ende 4:3, also Bayern gegen Real Madrid?
Da muss man natürlich sagen, das sind zwei Mannschaften. Ja, im Normalfall geht ein Fußballspiel, wie du es gesagt hast, nicht so torlastig aus wie dieses, aber das ist ein Ausnahmespiel gewesen. Das sind zwei Mannschaften, die offensiv so viel Power mitbringen. Da haben wir bei Real Madrid Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Federico Valverde, und da hört es gar nicht auf. Da müssen wir die ganze Palette durchgehen, da könnten wir die ganze Sendung drüber sprechen. Und dem entgegen steht dann Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, der nur von der Bank kam bei den Bayern, oder Serge Gnabry, auch deutscher Nationalspieler. Und da sieht man natürlich die Wucht, die da im Angriff ist. Und die Wucht, die im Angriff ist, die will viele Tore schießen. Und das hat sie eben auch gemacht, weil im Vergleich, und das muss man sagen, auch wenn es hart klingt, auf diesem Top-Niveau die beiden hinteren Ketten beider Mannschaften, die Abwehr, dem entgegengesetzt nicht so stark mithalten können.
Ja, also muss Bayern da was tun, oder wie? Gegen Paris?
Da müssen die Bayern gegen Paris auf jeden Fall aufpassen, weil da wird es nicht schöner als gegen Real Madrid, denn da steht der Weltfußballer Ousmane Dembélé gegenüber, das riesige französische Talent Désiré Doué, auch von der Bank, noch ein französisches Talent mit Barcola und der georgische Gott Kwisha Kvaratskhelia, der für eine Summe von 120 Millionen aus Neapel kam. Also schöner wird's nicht, aber ich glaube, die Bayern können mit sehr viel Selbstvertrauen in das Spiel reingehen, denn wer in zwei Spielen Real Madrid mit 6:4 schlagen kann, der hat auf jeden Fall was in der Hosentasche, und zwar das Ticket fürs Halbfinale, ja, und dann hoffentlich das Ticket fürs Finale mit deutscher Beteiligung. Ja. Das wäre wunderbar.
Ja, auf der anderen Seite hat Atletico gespielt, Atletico Madrid gegen Barcelona, und Barcelona hat im Hinspiel eine rote Karte und im Rückspiel eine rote Karte.
Ja, und da muss man
wie kann man in einem Viertelfinale, frage ich mich, sich zwei rote Karten leisten, wenn es doch schon so drauf ankommt? Also Atletico hat 2:0 gespielt gegen Barcelona.
In Barcelona sogar. Für Atletico, ja.
Also mit so einem Rückstand dann im Rückspiel sich noch eine rote Karte zu leisten, da frage ich mich, warum und weshalb.
Ja, also das wurde heiß diskutiert im europäischen Fußball-Podcast-Geschäft, kann ich sagen. Da war die Frage dann natürlich danach, wenn man 180 Minuten Fußball spielt in einem UEFA Champions League Finale, also zweimal 90 Minuten, und davon über 60, also über eine ganze Stunde in Unterzahl spielt, dann wird es natürlich ziemlich schwierig, denn dafür sind die Gegner dann einfach zu gut. Und das lässt sich an der Spielweise von Barcelona festmachen, denn die spielen mit einer wirklich sehr beeindruckenden hohen Kette. Das heißt, dass die letzte Verteidigungslinie von Barcelona so enorm hoch steht, dass sie im Prinzip wirklich fast an der Mittellinie stehen. Und dadurch sind auch beide rote Karten passiert, denn beide rote Karten waren Notbremsen. Also der letzte Mann hat den Stürmer von Atletico gefoult. Beide, genau. Also in beiden Fällen auch glatt rot. Und im Hinspiel muss man sagen, da kommt die Klasse von Julian Alvarez, dem argentinischen Weltmeister und dem argentinischen Stürmer von Atletico Madrid, dann natürlich auch ins Spiel. Da gibt es dann Freistoß nach dieser roten Karte. Und der legt sich das Ding dann aus 25 Metern hin und haut das oben in die Maschen. Also auch da wieder dann individuelle Klasse, die solche Fehler eben bestraft. Und am Ende wird es schwierig mit 60 Minuten in Unterzahl, auch wenn Barcelona wiederum natürlich Talent Lamine Yamal vorne hat. Ja, über den haben wir auch schon gesprochen. Und man muss ja auch sagen, die haben sich was vorgenommen im Rückspiel, Barcelona. Die sind nach Madrid gefahren und nach 24 Minuten haben sie den Rückstand egalisieren können. Ja. Und es stand 2:0 für Barcelona. Und da dachte man dann, was passiert hier? Holen die das wirklich auf? Dann kam Lukman, hat das Ding in die Maschen gehauen, weil die Kette von Barcelona eben wieder so hoch stand. Und dann wurde der Stecker gezogen durch die zweite rote Karte im zweiten Spiel. Und Eric Garcia, der spanische Nationalspieler, durfte sich dann schon duschen gehen in den Katakomben des Stadio Metropolitano in Madrid. Und somit reichte Atletico, die übrigens unter Trainer Diego Simeone in über 20 Heimspielen in der K.O.-Phase der Champions League kein einziges Spiel verloren, reichte ihnen diesmal eine Niederlage, um ins Champions League-Halbfinale einzuziehen.
Also kann man sagen, der Underdog hat in diesem Sinne gewonnen.
In diesem Fall hat tatsächlich der Underdog gewonnen, denn
Barcelona ist schon, ja, schon ein Brett, ne?
Und in der spanischen Liga auch mit Abstand erster Platz.
Mit Abstand?
Ja, und Atletico buhlt in der Liga noch um die Champions League-Plätze, also auf Platz 4 spielt Atletico wirklich eine durchwachsene Saison und krönt dann die Saison trotzdem mit dem Champions League-Halbfinale. Und es gibt einen Spieler bei Atletico Madrid, mit dem über den würde ich gerne mit dir ein wenig sprechen, das ist Antoine Griezmann. Kennst du den?
Natürlich kenne ich Antoine
Natürlich
Griezmann.
Antoine Griezmann.
Hat damals Deutschland aus der, ich weiß nicht, EM oder WM geschossen.
Das stimmt, und zwar war das die EM? EM 2016, ja. Die auch in
haben
Frankreich
Haben sie gewonnen
war.
Sogar, ne?
Und nein, die haben sie leider nicht gewonnen, denn die hat gewonnen.
Kroatien.
Nee.
Auch nicht.
Portugal. Um Cristiano Ronaldo, der sich im Finale aber verletzt hatte, unter Tränen ausgewechselt wurde und dann in eine Trainerrolle schlüpfte und die Mannschaft zum 1-0-Sieg in der Verlängerung durch einen Stürmer, den viele von euch da draußen vielleicht gar nicht kennen, Eder, der traf in der 116. Minute, wenn mich nicht alles täuscht, zum entscheidenden 1-0 und brach damit alle französischen Herzen. Aber diese EM war der Durchbruch für Antoine Griezmann, der auch vor allem durch seinen Torjubel bei der EM bekannt geworden ist. Der Torjubel, bei dem er ja so tut, als würde er Leute anrufen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Er tanzt ein bisschen und macht das Telefonsymbol mit der Hand. Und ja, der war dann die Jahre darauf auch im Champions-League-Finale 2016 mit Atletico Madrid. Das verlor er gegen Real Madrid.
Ist der nicht nochmal kurz weggewechselt?
Und der ist nochmal weggewechselt, und zwar im Jahre 2018 zum FC Barcelona, zum Liga-Konkurrenten, bei dem er aber nicht so eingeschlagen ist, wie das erhofft wurde. Und dann führte seinen Weg wieder zurück nach Hause, kann man sagen, zu Atletico Madrid, zu Trainer Diego Simeone. Und dort ging er dann wieder seinen Weg, und jetzt spielt er die letzte Saison für Atletico, denn er wird sich im Sommer in die USA verabschieden, nicht um die WM zu spielen, denn aus der französischen Nationalelf hat er sich schon verabschiedet und seine Karriere beendet, sondern er geht nach Orlando und spielt in der Major League Soccer, in der MLS, lässt dort seine Karriere ausklingen.
Ja.
Was sagst du dazu?
Ich finde es doch eine sehr schöne Alternative zu den
saudischen Clubs,
zu den arabischen Vereinen, in die sich ja auch viele andere Fußballer begeben. Und ich finde, das Beispiel von Lionel Messi, Thomas Müller, demzufolge finde ich eigentlich sehr schön, denn ich glaube, dass die Major League Soccer eigentlich relativ attraktiv ist. Zumindest war ich ja, ich durfte ja auch in Amerika schon mal sehen, wie dort gespielt wird, und ich finde, das ist eine sehr coole Sache, und trotzdem kommen so wenig Zuschauer, weil in Amerika eben die anderen Sportarten wie Football und Basketball oder Baseball höher im Kurs sind. Und ich glaube, dass man sich als älterer europäischer Fußballstar dort noch sehr gut aufhalten kann.
Das kann man mit Sicherheit. Und man muss sagen, was man den Spielern, die dorthin gehen, auch zugute halten muss, die gehen nicht dahin, weil da die dicken Batzen auf den Tischen liegen, sondern, sie werden da jetzt auch nicht mit Schweinen bezahlt oder Würstchen, sondern...
Ich glaube, wenig Fußballer sind dann unterbezahlt.
Nee, die kriegen da schon noch, die können ihren Lebensstandard schon noch aufrechterhalten mit dem, was sie da kriegen, aber eben vielleicht nicht in der Form oder ganz weit weg von dem, was dann ein Spieler kriegt, der sich in Richtung Saudi-Arabien verabschiedet.
Ja, aber jetzt frage ich mich natürlich, worüber du mit mir sprechen wolltest bezüglich Griezmann.
Ja, ich wollte über Antoine Griezmann mit dir sprechen, weil der natürlich eine Wahnsinnskarriere hingelegt hat, wie wir gerade schon besprochen haben. Und er war seinem Verein, in dem Fall Atletico Madrid, bis auf diesen kleinen Ausflug nach Barcelona eben komplett treu. Und da wollte ich wissen von dir, als jemand, der mit Fußball ja jetzt nicht direkt so viel zu tun hat. Wie ist das für dich? Wirst du, wenn du jetzt selber Spieler wärst, wenn du dich in die Lage hineinversetzt, wärst du lieber jemand, der mal ganz viele Topclubs durchgeht, so jemand wie Ibrahimovic, der überall mal war? Oder würdest du lieber deinen Legendenstatus irgendwo aufbauen bei einem Verein wie vielleicht Atletico Madrid, der zwar jedes Jahr in der Champions League mitspielt und auch mal ein Jahr mal vielleicht aus 10 Jahren die Meisterschaft holt, aber eben nicht den Titelschrank so füllt, wie eben vielleicht der eines Real Madrid-Spielers.
Ja, ich glaube, dass ich persönlich schon eher der Spieler wäre, der mal ja rumreist, rumkommen will und dementsprechend auch bei mehreren Vereinen spielen würde. Und für mich als ja, momentan Einzelsportler, glaube ich, kommt sehr aufs Umfeld drauf an und wie man sich mit den Teamkollegen versteht, mit dem Trainer, mit dem restlichen Personal. Von daher, wenn mir das bei einem Verein besonders gut gefallen würde, würde ich natürlich gerne da bleiben. Aber ansonsten glaube ich doch schon eher nochmal hier Real Madrid, Atletico, mal nach England, mal nach Deutschland. Ja, mich begeben. Und das kann ich dir auch schon mal sagen, zum Karriereende würde ich, glaube ich, eher Richtung USA und nicht Richtung Saudi-Arabien mich begeben. Auch wenn es da schön warm ist, aber ich glaube, in Amerika gibt es auch ganz schöne Ecken, zum Beispiel Kalifornien. Und damit kommen wir auch schon zu unserem nächsten Lied, Hotel California.
Place I was.
Und jetzt ist es schon soweit. Wir sitzen zu dritt im Studio. Mit bei uns ist der Fußballspieler Raphael Jacky vom FC Rot-Weiß Erfurt, das Nachwuchstalent, das nach langer Leidenszeit jetzt endlich wieder aufs Comeback wartet. Deutsch-senegalesischer Abstammung, Linksverteidiger, Schnelligkeit in den Beinen und in den Oberschenkeln. Und jetzt hier bei uns Raphael Jacky. Herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, die Freude ist ganz auf unserer Seite. Danke, dass du das einrichten konntest, heute hier vorbeizuschauen. Ben und ich freuen uns sehr.
Sehr, auf jeden Fall. Raphael, du warst jetzt verletzt für ungefähr ein Jahr, richtig?
Ja, knapp 11 Monate ungefähr.
Also genau, ungefähr ein Jahr.
Im Mai letzten Jahres ist es passiert, das Unglück.
So, du hast dir dein Innenband im Knie gerissen, dein Kreuzband und den Meniskus. Und jetzt frage ich mich, wie passiert sowas? Ist das im Spiel passiert oder wurdest du umgegrätscht? Oder ja, was ist passiert?
Na, zuerst einmal Innenband angerissen und Meniskus auch angerissen.
Okay, also nicht.
Gar nicht komplett durch, Meniskus nur minimal. Ja, aber es ist im Spiel passiert. Letzte Saison gegen Dynamo Dresden. Unglücklich. Richtungswechsel, irgendwie hängen geblieben, dann ist das Bein weggeknickt. Um ehrlich zu sein, kann ich mich jetzt auch nicht ganz genau daran erinnern, weil ging alles ganz schön schnell, aber...
Also einfach eine unglückliche Sache.
Ja.
Das ist ja sehr ärgerlich.
Also ich erinnere mich daran, weil ich weiß noch, ich habe an dem Tag dann von dir einen Anruf bekommen, weil ich hatte mir ja wenige Monate zuvor auch das Kreuzband gerissen und ich weiß noch, wie du mich angerufen hast und ganz aufgelöst warst und gar nicht wusstest genau, was gerade passiert ist und mich gefragt hast, wie das bei mir aussah und wie das sich angefühlt hat, weil du schon im Hinterkopf hattest, dass das vielleicht ein Kreuzbandriss sein könnte. Also... War das so in dem Moment, dass du schon dran gedacht hast? War das dein erster Gedanke?
Ja, also man geht schon immer vom Schlimmsten aus bei so einer Bewegung, wenn man so ein Knacken hört. Die Mannschaft, die Teammates hatten mir da alle gut zugeredet, aber ich denke, man spürt, wenn man sich schon stark verletzt und weiß, dass man eine längere Zeit raus ist. Und ja, wir hatten ja telefoniert, aber deine... darauf folgenden Symptome waren ja ein bisschen anders als bei mir. Bei dir war ja das Knie direkt sehr, sehr dick und bei mir war ja dann eher mein Schienbein und mein Fuß sehr, sehr geschwollen. Und von den Schmerzen ging es ja bei mir auch einigermaßen. Im Gegensatz zu dir, wenn ich mich jetzt recht dran erinnere.
Ja.
Aber, ja, ist halt unterschiedlich von Typ zu Typ und ja, jede Verletzung ist ja jetzt nicht gleich, deswegen.
Ja, und wie läuft das dann ab? Also man hat dann natürlich einen Physiotherapeuten vor Ort, der dann den ersten Blick drauf wirft, der da jetzt natürlich keine genaue Diagnose abgeben darf, aber dann fährst du aus Dresden zurück nach Erfurt und wie ging es dann weiter?
Ja, das Bittere war, dass es an einem Wochenende war, an einem Samstag. Deshalb musste ich erstmal den restlichen Tag und Sonntag die Beine stillhalten, bis ich dann Montag zum Arzt konnte, zum MRT und ja, wo dann die Diagnose auch gestellt wurde, was wie erwartet dann halt Kreuzbandriss und halt ein paar kleine Nebenverletzungen. Danach wird dir erstmal gesagt, dass du in meinem Fall erstmal eine Woche gar nichts machen sollst und danach dann mit Physiotherapie und leichtem Aufbautraining beginnen sollst, weil bei mir die OP wurde ja ein bisschen nach hinten geschoben, da ja mein Innenband angerissen war und das konservativ behandelt werden sollte.
Also konservativ behandelt heißt in dem Fall ohne operativen Eingriff sofort, sondern das Innenband muss dann erstmal heilen, um auf die OP vorbereitet zu werden. Und so ist es bei vielen Kreuzbandverletzungen und so war es auch bei mir. Da ist die Wartezeit dann etwas länger, denn die Schwellung im Knie muss abnehmen, sonst besteht ein kleines Risiko, bei der OP noch mehr kaputt zu machen. Und so war das dann bei dir auch. Dann war aber die OP. Und dann muss man ja sagen, um nochmal ein, zwei kleine Schritte zurückzugehen, du hattest wenige Wochen vorher deinen Profivertrag unterschrieben, denn du warst ja Jugendspieler. Wir haben ja zusammen ganz viele Jugendmannschaften des FC Rot-Weiß Erfurt durchlaufen und letztendlich hast du dann nicht das Glück gehabt, sondern du hast durch deine Leistung dir einen Profivertrag verdient, den du wenige Wochen vor deinem Kreuzbandriss unterschrieben hast. Kann man da sagen, Glück im Unglück?
Oh, ja, irgendwo schon, vielleicht, was dann spätere Behandlungen angeht, aber im Endeffekt ist so oder so jetzt keine schöne Situation, aber für die Behandlung war es ganz gut.
Ja, jetzt muss man sagen, 2-3 Monate später startete dann die jetzige Saison. Und da war klar, du verpasst natürlich einen massiven Teil nicht nur der Vorbereitung, sondern der gesamten Saison. Und jetzt stehst du seit letzten Samstag wieder im Kader der Profimannschaft. Am Mittwoch dann ein zweites Mal. Noch gab es keinen Einsatz, aber ich denke, du kommst immer näher ran. Wie fühlt sich das für dich persönlich an?
Ja, man fiebert schon irgendwo drauf hin, weil es ja schon eine ganze Weile her, der letzte Einsatz. Und ja, alles kribbelt so ein bisschen, man will unbedingt wieder spielen. Aber man muss natürlich auch vorsichtig sein, weil jetzt am Anfang ist das wieder Verletzungsrisiko auch in anderen Bereichen aufgrund der Fitness einfach noch höher. Und ja, man muss da halt einfach noch aufpassen und vielleicht noch ein bisschen auf die Bremse treten.
Also du sagst, es kribbelt schon wieder in den Beinen. Heißt das, die Vorfreude steigt jetzt dadurch, dass du im Kader bist, immer noch weiter an? Oder bist du einfach erstmal glücklich, wieder im Kader zu sein, wieder zurück zu sein und ja, diesen schweren Teil dieser Verletzung auch überstanden zu haben?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Man hat, glaube ich, schon seitdem man sich verletzt hat, das Bedürfnis, wieder auf dem Platz zu spielen, Wettkampf zu bestreiten. Und jetzt durch die beiden Male, die ich im Kader stand, ist man nochmal näher an dem ganzen Geschehen wieder dran und näher am, hat den Rhythmus wieder oder wird da wieder
integriert,
ja, ja, genau. Und ja, klar, dann hat man nochmal mehr das Verlangen zu spielen.
So, der Weg von dieser Verletzung zurück auf den Platz, zurück in den Kader ist natürlich auch nicht einfach, ist natürlich auch nicht sehr kurzweilig und vor allem ist er auch nach der Operation nicht zu Ende, sondern da geht die Arbeit ja erst richtig los, ja, in der Reha mit dem Comeback und ja, nimm uns doch mal mit auf diese Comeback-Reise, auf die Reise durch die Reha und zur Rückkehr auf den Platz hoffentlich.
Ja, es ist ein sehr langer Weg, ein anstrengender Weg. Ja, ich versuche mich ein bisschen kürzer zu halten. Ja, zu Beginn ist man ja, also in meinem Fall war ich in einer Reha-Einrichtung, auch viele coole Leute kennengelernt und auch zusammengearbeitet und da liegt der Fokus natürlich relativ zu Beginn nach der OP vor allem auf Muskelaufbau und Stabilisation des Knies und dann in späteren Schritten wieder laufen, also joggen, lernen und Sprünge absolvieren zu können.
Ja, das ist ja klar, ne? Das so funktioniert halt eine Reha. Jetzt muss man sagen, im Unterschied zu mir, der ja sich auch das Kreuzband gerissen hat, ist die Reha für jemanden, bei dem das dann wie bei dir als Berufsfußballer auch als Berufsunfall gewertet wird, nochmal komplexer, weil du sollst darauf vorbereitet werden, wieder bestmöglich in dein Berufsleben einzusteigen und dadurch hast du wirklich über einen längeren Zeitraum eine alltägliche Betreuung und dadurch, wie du es gesagt hast, und das kann ich auch bei den wenigen Wochen Reha, die ich hatte, sagen, lernt man natürlich Menschen kennen, die wirklich toll sind, die mit einem arbeiten und einem helfen, richtig auf den richtigen Weg zu finden, um dann wieder, und so kann man, sagt man es ja immer, stärker zurückzukommen. Jetzt ist meine Frage an dich, denn bei der Verletzung hängt ja nicht nur die Verletzung selber dran, sondern auch ein ganz großer mentaler Aspekt. Würdest du behaupten, dass du jetzt, Stand jetzt vielleicht noch nicht, aber zumindest Stand jetzt mental schon stronger zurückgekommen bist, stärker zurückgekommen bist?
Ja, ich würde sagen, mental hatte ich jetzt eigentlich nie so die Probleme. Natürlich hatte man mal den ein oder anderen Moment, wo man dann ein bisschen gezweifelt hat aufgrund von Schmerzen oder dadurch, dass der Prozess an der einen oder anderen Stelle ein bisschen langsamer vorangeht, als man sich das wünscht oder erwartet. Aber ich würde sagen, mental habe ich das eigentlich ganz gut weggesteckt und ja, ich fühle mich gut.
Okay, das ist doch schön zu hören. Jetzt ist diese Klischeefrage, die du vielleicht auch viel von RWE-Fans von Kindern gestellt bekommst, wie wird man am besten Fußballprofi? Und da gibt es dann natürlich immer ganz unterschiedliche Basic-Antworten drauf. Aber meine Frage an dich ist heute, unsere Frage an dich ist heute, wie geht man denn im besten Fall, vor allem in so jungem Alter wie du, mit so einer großen Verletzung um, die auch zu einem Zeitpunkt kommt, 2, 3, 4 Wochen nach dem Unterschreiben des Profivertrags, die einem ja wirklich komplett den Boden unter den Füßen wegzieht?
Ja, ich hatte schon eigentlich großes Vertrauen in mich selbst, dass wenn ich Gas gebe und hart arbeite, dass ich das wieder kompensieren kann, auch wenn der Körper in Anführungsstrichen ein anderes als davor mit der Kreuzbandplastik. Mein großes Problem war einfach nur die Zeit jetzt, im letzten Schuljahr auch mit dem Abitur, dass man dafür beides genug Zeit findet, also seiner Gesundheit und dem Körper Zeit zu widmen, aber auch halt schulisch dran zu bleiben, um ein erfolgreiches Abitur zu schreiben.
Wie sieht's da aus? Wird das ein erfolgreiches Abitur?
Ja, ich denke schon.
Ja? Oder wird es ein Fußballer-Abitur?
Was heißt Fußballer-Abitur?
Nein, das ist natürlich nur klischeehaft. Wir gehen ja zusammen zur Schule auf das Sportgymnasium in Erfurt und wir können ja beide sagen, Ben, Raphael ist ein guter Schüler.
Ja, Raphael ist ein guter Schüler. Also ich glaube, in Bio sind wir beide gleich auf. Ne?
Ja, wobei
nicht unbedingt die Spitze des Kurses, aber dennoch ein Mittelfeld einfach.
Ja, aber also jetzt zum Schluss muss ich nochmal sagen, habe ich schon eine sehr, sehr gute Performance hingelegt, damit Paul auch zusammen in der Arbeit. Also
ja.
Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Aber
ich war auch nicht so schlecht, aber das freut mich natürlich zu hören.
Ja.
Ich bin ja nicht feindselig.
Also hast du auch ein Händchen für die Biologie. Ist das vielleicht eine Richtung, die du einschlagen könntest, wenn es mit dem Fußball dann vielleicht doch nichts wird?
Ich würde sagen, die Biologie liegt mir nicht.
Okay, gut. Dann haben wir das auch geklärt. Aber damit können wir perfekt zur nächsten Frage überleiten, denn wo soll der Weg denn jetzt nach dem Comeback, was jetzt hoffentlich bald passiert, wo soll der Weg hingehen für dich persönlich, vor allem in der nächsten Saison, denn es sind jetzt nur noch zwei Heimspiele, ihr empfangt zu Hause den FC Eilenburg und dann Hertha Zehlendorf, also Tabellenschlusslicht und Tabellenvorletzten. Vielleicht sammelst du da die ersten Minuten, aber wo soll es ab nächster Saison hingehen?
Ja klar, unser Ziel ist der Aufstieg, also eine Liga nach oben.
Was sich ja wirklich anbieten würde in der nächsten Saison, denn in der nächsten Saison stellt die Regionalliga Nordost einen direkten Aufsteiger, denn in den Regionalligen Deutschlands rotiert das direkte Aufstiegsrecht von Saison zu Saison und in jeder dritten Saison stellt die Regionalliga Nordost, in der der FC Rot-Weiß Erfurt um Raphael Jacky eben kickt, den direkten Aufsteiger, und das ist nächste Saison der Fall. Also da soll angegriffen werden mit Raphael Jacky als Stammkraft auf der linken Bahn.
Ich gebe Gas, dass das der Fall sein wird und ich denke, das ist auch machbar.
Dann steht dem ja nichts mehr im Weg eigentlich, ne?
Ja, und dann schauen wir mal mit Raphael Jacky in Liga 3. Das wäre natürlich ein wunderschönes Märchen, eine wunderschöne Geschichte, die der Fußball dann wieder schreibt. Wir bleiben dran, wir halten euch auf dem Laufenden da draußen. Und um Raphael Jacky jetzt noch zu verabschieden und seine Fußballexpertise noch einmal aufzusaugen, hat Ben noch eine letzte Frage.
Raphael, wir haben unsere Sendung hier begonnen, indem wir über die Champions League gesprochen haben. Und du hast bestimmt auch die Viertelfinals verfolgt. Und jetzt fragen wir uns, von den vier Teams, die übrig geblieben sind, wen favorisierst du und wem traust du diesen Champions-League-Sieg 2026 zu?
Nun, was habt ihr beide denn gesagt?
Wir haben noch gar nichts dazu gesagt.
Nee, ja, also wir würden uns freuen, wenn Atletico gewinnt. Aber Atletico. Man muss sagen,
wir würden uns freuen.
Wir würden aber uns freuen.
Realistisch gesehen wissen wir, dass unserer bescheidenen Meinung nach das Halbfinale zwischen dem FC Bayern, dem Rekordmeister Deutschlands, und dem amtierenden Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain wahrscheinlich auch den Sieger stellen wird.
Also ich, ja, denke ich auch, oder? Könnte schon, ich glaube, ja, Paris wird durchziehen.
Schon realistischer, also Arsenal und Atletico jetzt nicht unbedingt in überragender Form oder guten Fußball, den die spielen, momentan.
Aber Arsenal London gehört ja dein Fußballherz, ist das richtig?
Ja, Fußballherz, ein bisschen schwer zu sagen. Ich würde sagen, Sympathisant, großer Sympathisant. Ich support den Verein.
Aufgrund eines bestimmten Spielers, den du vielleicht als Vorbild siehst?
Tatsächlich nicht. Ich weiß gar nicht, woher das kam.
Ja.
Es war einfach da.
Es war vielleicht der Mythos um den Verein rund um Thierry Henry, um die Invincibles aus den Jahren 2004, 2005. Aber,
also wenn es kein... Wenn du keinen Sieger findest, kannst du auch gerne einfach ein Finale vorschlagen.
Ich denke, ja, Bayern ist schon ziemlich gut, PSG ist auch ziemlich gut. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den beiden, würde ich mich, glaube ich, für Bayern entscheiden, deutscher Club. PSG ja letztes Jahr schon gewonnen. Ja, aber wenn es Arsenal am Ende wird, hätte ich natürlich überhaupt nichts dagegen.
Das glaube ich gerne. Also Finalbegegnung, Wunschfinale von Raphael Jackie, FC Bayern München gegen Arsenal London.
Ja, genau.
Dann drücken wir die Daumen, aber vielmehr drücken wir dir die Daumen, dass es nächste Saison mit dem FC Rot-Weiß Erfurt in Liga 3 geht, dass du als Stammkraft auf der linken Bahn wirklich daran beteiligt bist und den Thüringer Fußball wieder in die Liga 3 schießt. Danke, Raphael, und bis ganz bald.
So, unser nächster Punkt, ja, spielt sich ein paar Ligen über Raphael Jackie ab, und zwar in der ersten Bundesliga. Dort, Paul, würde ich sagen, ist doch die Meisterschaft mit dem FC Bayern wie fast jedes Jahr eigentlich schon in trockenen Tüchern.
Ja, Ben, da hast du natürlich recht. Der FC Bayern München ist ganz, ganz klar an der Spitze der deutschen Bundesliga. Und das ja, wie du es auch gesagt hast, nicht zum ersten Mal in den letzten Jahren. Und da muss man sagen, sie spielen eine überragende Saison, das haben sie sich auch verdient, und da können die Liga-Konkurrenten leider wirklich nicht mithalten. Aber man könnte denken, jetzt die Bundesliga, das ist doch dann langweilig, Meisterschaft ist entschieden, da geht es um nichts mehr. Aber Da würde man falsch liegen, denn in der Bundesliga passiert so einiges. Denn neben dem Abstiegskampf, in den noch einige Mannschaften verwickelt sind, geht es um die europäischen Plätze. Und da buhlen einige Teams noch drum, unter anderem Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, sogar die TSG aus Hoffenheim, RB Leipzig, also hier die Nachbarn, und der VfB Stuttgart. Und unten, da sieht es auch ganz, ganz wild aus, denn da sind alle Teams noch im Rennen. Da ist Heidenheim auf der 18. mit 19 Punkten auf dem Konto. Darauf folgen dann Wolfsburg mit 21, St. Pauli mit 25, Bremen mit 28 und Gladbach und Köln mit jeweils 30. Das heißt, von Platz 18 bis Platz 13 geht es noch um alles. Platz 16 ist der FC St. Pauli. Die haben 4 Punkte Vorsprung auf die Wolfsburger, die den vorletzten 17. Platz belegen und würden somit in die Relegation gehen. Das Relegationsspiel funktioniert folgendermaßen. Die erste Bundesliga stellt den drittletzten und die zweite Bundesliga den drittbesten. Und diese spielen dann in Hin- und Rückspiel, also im Prinzip wie in einem Champions-League-Halbfinale, die Relegation aus. Und wer über diese beiden Spiele hinweg das bessere Ergebnis holt, wird dann entweder die Liga halten, aufsteigen oder absteigen. So sieht's aus.
Ja.
Du bist ja Bremen-Sympathisant, Ben?
Ja.
Und St. Pauli.
Und St. Pauli im Herzen, ja.
Ja, da kann ich natürlich nur zustimmen.
Das ist natürlich jetzt auch sehr schade, dass die beiden Teams, denen mein relativ kleines, aber schönes Fußballherz doch gehört, sich im unteren Drittel der Tabelle bewegen. Aber ich bin guter Dinge, dass beide diese Liga halten werden.
Wahrscheinlich werden die beiden untereinander den Relegationsplatz ausmachen.
Oh.
Also hast du das Vergnügen, eine deiner beiden Liebesvereine dann noch in der Relegation zwei Spiele spielen zu sehen.
Also wenn ich schätzen müsste, würde ich auch sagen, dass Bremen hält die Liga und St. Pauli könnte vielleicht nicht klappen, aber
ich denke, St. Pauli wird die Liga halten. Ich bin auch St. Pauli-Sympathisant. Und wenn wir auf die Tabelle der zweiten Liga schauen, da ist es ganz wild, denn man sagt, die zweite Liga ist die wildeste Liga der Welt, die zweite Bundesliga. Da kann man auch zustimmen, denn da geht es auch oben und unten um alles. Und da hätten wir aktuell, falls beide Bundesliga-Tabellen jetzt stagnieren würden bis Ende der Saison, hätten wir dann die Begegnung St. Pauli gegen Hannover 96. Und mein Gefühl sagt, dass der FC St. Pauli sich durchsetzen würde und somit die Liga halten würde. Und aktuell würden Paderborn und Schalke die Aufsteiger stellen, was auch ganz schön wäre. Aber in der Bundesliga gibt es eine große Neuigkeit, Ben, und die hatte ich im Intro schon angesprochen. Und das ist Marie-Louise Etat, die jetzt die neue Union-Trainerin ist und damit wirklich sehr historisch einen Brandmark setzt, denn sie ist die erste Frau an der Seitenlinie eines Bundesliga-Männervereins.
Ja, finde ich gut.
Also, finde ich auch gut.
Es gibt Männer, die Frauenmannschaften trainieren. Warum soll das Ganze nicht umgekehrt laufen können? Und ich finde es von Union Berlin einfach super, dass die ihr dann eine Chance geben, das auch machen zu können.
Ja, und jetzt gibt es natürlich genug Idioten, nicht nur im Internet, sondern die auch so rumlaufen, die natürlich da ordentlich kommentiert haben und sich drüber aufgeregt haben in den Kommentarspalten über diese Entscheidung. Und an diese Männer ist zu sagen, mach den Kopf zu, wie das so schön der Union-Admin dann auch in der Kommentarspalte verfasst hat. Denn es sollte im Fußball, unabhängig vom Geschlecht, um Leistung gehen. Und auch so, finde ich, sollte man also in Zukunft mit Marie-Louise Etat umgehen, denn man sollte sie genauso offen kritisieren wie auch loben können. Und hoffentlich ist dann da mehr Lob dabei und sie ebnet den Weg für mehr Trainerinnen in der Bundesliga.
Ja, hoffentlich. Und wir werden sehen, wo es hinführt mit Union, ne?
Wir werden sehen, wo es hinführt. Hoffentlich nicht in den Abstiegskampf. Da sind sie aber eigentlich ganz sicher. Union tummelt im Niemandsland umher und lässt die Saison ausklingen. Aber wer die Saison nicht ausklingen lässt, lieber Ben, sind unabhängig von Platzierung in der Tabelle die deutschen Nationalspieler oder die Anwärter auf ein Ticket im Flieger nach Nordamerika in die USA, Mexiko oder Kanada, beziehungsweise für die deutsche Mannschaft geht's, um genau zu sein, in die USA. Dort werden sie ihr Camp aufschlagen.
Ja, schön, dass du es jetzt ansprichst. Ich habe mir schon etwas vorgemerkt. Und zwar möchte ich deine Meinung zu Dennis Undorf hören. Julian Nagelsmann hat ihn ja kritisiert, dass er diesen mit diesem Spieltyp, den Undorf mitbringt, nicht so gut vielleicht kann man sagen, hantieren kann oder ihn nicht so gut handeln kann und in dieser Nationalmannschaft unterbringen kann. Und ja, jetzt frage ich dich, ist da vielleicht ein klassischer Neuner, ein klassischer Stürmer was Besseres oder ist Undav genau das, was vielleicht Deutschland jetzt gerade braucht? Ich meine, wir waren nicht sonderlich erfolgreich die letzten internationalen Turniere. Und wie siehst du das?
Ja, da muss man natürlich sagen, dass Deutschland auf allen Positionen wirklich top besetzt ist, aber dass die Stürmerposition da immer ein kleines Fragezeichen aufweist. Denn klassische Neuner hätten wir in beispielsweise Niklas Füllkrug oder Tim Kleindienst, der leider verletzt ist, und Füllkrug, der auch nicht so richtig in Form kommt. Und dementsprechend setzen wir da ja aktuell auf Nick Woltemade, der im Verein gar nicht im Sturm spielt. Und dann gibt es eben noch Dennis Undav, der bei Stuttgart die Statistiken zerbombt und ein Tor nach dem anderen schießt und sich eben so auch verdientermaßen in die Nationalelf gespielt hat. Und so sollte man ihm auch seine Chance geben, sich zu zeigen und sein Spiel der Nationalelf aufzudrücken. Denn gegen Ghana haben 20 Minuten gereicht für Dennis Undav, um zu knipsen.
Ja, und also ich frage mich einfach, ist jetzt zum Beispiel ein Niklas Füllkrug, ist der wirklich so gut, dass man nicht eben Undav nimmt? Weißt du, sind die meisten Tore in den letzten Spielen, wir haben uns zum Beispiel zusammen Portugal gegen Deutschland in der Nations League angeguckt, fallen da nicht dann eher die Tore über Flügelspieler oder Zehner, also Spieler im offensiven Mittelfeld? Oder kommt es da wirklich dann auf den Sturm drauf an? Weil ich persönlich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass jemand wie Füllkrug oder Woltemade da so ausschlaggebend war.
Man muss dazu sagen, dass sich der moderne, vor allem europäische Fußball in eine Richtung entwickelt, die, wie du es gesagt hast, im Spiel viel mehr auf die Leistung von Zehnern, von Flügelspielern, also Zehner sind offensive Mittelfeldspieler, Flügelspieler, Außenspieler eben setzt und das Spiel viel mehr darüber gelenkt wird. Aber die Funktion eines klassischen Neuners, und das ist ja der gefordert wird von Julian Nagelsmann, ist eben vorne die Bälle festzumachen und zu verteilen und dann auch ein richtiges Timing zu haben, um in die Box, in den Strafraum einzulaufen und an der richtigen Stelle zu stehen, wenn der Ball runterfällt, und das Tor zu machen. Und der Wert davon ist natürlich nicht zu unterschätzen, aber in Deutschland haben wir eben, wie gesagt, nur Füllkrug und nur Tim Kleindienst in Anführungsstrichen und nur Nick Woltemade, der eben auch eher so ein moderner Zehner ist. Und dann ist so eine kleine Spitze wie Dennis Undav, klein wegen Körpergröße und quirlig, eben die Option, die man dann vielleicht ziehen muss, wenn er auch so gut in Form ist, wie er es eben aktuell ist.
Ja, und wo ist jetzt der große Unterschied zu Dennis Undav?
Der große Unterschied zu Dennis Undav ist in der Spielweise einfach, dass Dennis Undav sich auch gerne mal ins Mittelfeld fallen lässt, sich da einen Ball abholt, einen Ball verteilt und mehr spielerisch agiert als Füllkrug, der vielleicht vorne wirklich einen Verteidiger, einen Innenverteidiger bindet, Kopfballduelle gewinnt, Bälle festmacht und eben für die Flanken von außen im Strafraum einläuft. Und Dennis Undav, der ist eben mal hier, mal da, wie Louvre 4-7 so schön sagt in seinem Song, und holt sich da die Bälle ab, verteilt hier die Bälle und schießt vielleicht auch mal aus der zweiten Reihe, steht aber auch richtig und kann mal einen Kopfball setzen. Also ich glaube, Nagelsmann hat einfach mit seinem System lieber einen festen Neuner, vor allem wenn dann Musiala, Wirtz, Gnabry, Sané, die schnellen Spieler, die dahinter stehen, die technisch versiert sind, eben sowieso schon die Aufgaben übernehmen, das Spiel zu leiten.
Sané ist im Kader,
Leroy? Sané war jetzt für die Spiele gegen Ghana und die Schweiz nominiert. Da gab es viel Kritik, auch vom Bundestrainer selbst, aber wer weiß, ob er dann im Flieger sitzt nach Amerika. Das können wir beide leider noch nicht sagen, aber Dennis Undav hat, glaube ich, sein Ticket schon fast sicher gelöst. Aber ob es dann für die Startelf reicht, das werden wir sehen. Nagelsmann hat sich auf jeden Fall bei ihm entschuldigt, hat gesagt, das war blöd von mir, es war in der Schärfe für die Öffentlichkeit viel zu forsch, und ich habe mich auch bei Dennis persönlich entschuldigt. Der hat die Entschuldigung auch angenommen, laut Nagelsmann, und somit ist alles im Lot und der Weg geebnet, dass wir mit Dennis Undav bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko hoffentlich einen deutschen Helden bejubeln dürfen.
Ja, also der Sturm, hätten wir jetzt schon drüber gesprochen, hätten wir geklärt für uns. Jetzt stellt sich natürlich nicht nur mir oder wahrscheinlich auch dir, sondern auch vielen anderen deutschen Fußballfans die Frage, was passiert im Tor? Na? Denn Manuel Neuer hat sehr gut zum Beispiel gegen Real Madrid gespielt. Warum ihm nicht noch einmal die Chance geben für einen Kader, jetzt mit in die USA zu fliegen und vielleicht auch sein Alter und seine Expertise mit den jungen Torhütern auf den Weg zu geben?
Ganz einfach, weil Manuel Neuer, wenn er wollen würde, auf jeden Fall schon ein Ticket hätte, um im Flieger zu sitzen. Aber Manuel Neuer hat seinen Rücktritt selbst entschieden und auch nach dem Hinspiel in Madrid, in dem er so geglänzt hat, nochmals untermalt, dass es keinen Grund gibt, jetzt eine Torwartdebatte zu entfachen, denn er ist kein Teil der deutschen Nationalelf. Er möchte auch nicht mehr nominiert werden und er wird sich die WM vom Sofa aus angucken und steckt sein Vertrauen in Oliver Baumann, der Nummer 1 der TSG Hoffenheim, welcher am Wochenende gegen Augsburg beim 2:2 in die Top 10 der meist Appearance-Bundesligaspieler aufgetaucht ist. Also in den Club der 10 Spieler, die die meisten Bundesligaspiele gemacht haben. Er hat jetzt sein 518. Bundesligaspiel gemacht, ist auch schon 35 Jahre alt, aber hält den Kasten der DFB-Elf über die letzten Testspiele und in der Qualifikation hinweg wirklich sauber. Also kann man da auch keinen Vorwurf machen. Und Manuel Neuer hat ihm sein Vertrauen ausgesprochen, denn leider kann Marc-André Ter Stegen, der Torwart mit dem größten Potenzial, der niemals eine WM gespielt hat, würde ich sagen, wird leider nicht mehr rechtzeitig fit werden und auch somit nicht für die DFB-Elf nominiert werden. Wird keine WM spielen und damit bleibt dann nur noch Baumann bzw. Alexander Nübel vom VfB Stuttgart, Noah Atubulu vom SC Freiburg und noch weitere deutsche Keeper. Aber Manuel Neuer hat gesagt, er wird nicht mit in die Staaten fliegen. Er guckt sich das Ganze von der Couch aus an. Bei Magenta TV mit dem besten Expertenteam meiner Meinung nach. Denn nicht nur Jürgen Klopp, der Liverpool- und BVB-Legendentrainer, ist Teil des Expertenteams, sondern auch Thomas Müller und Mats Hummels. Und das ist doch Wahnsinn. Also da will man ja gar nicht in die Staaten fliegen und der FIFA da das Geld hinterher schmeißen, um ins Stadion gehen zu können, sondern da will man ja wirklich von zu Hause aus einfach nur zuhören, was Müller, Klopp und Hummels so zu sagen haben.
Ja.
Also für mich wirklich Wahnsinn, wobei wir uns dann wahrscheinlich beim Public Viewing wiederbefinden werden.
Ja, oder im Studio natürlich, denn Sonntag 10 Uhr ist und bleibt Sportexpress.
Denn Sonntag 10 Uhr ist und bleibt Sportexpress, da hast du recht. Aber Ben, eine letzte Sache zur Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada. Ein Team hat sich nicht qualifiziert, ein Riese.
Ich wollte es gerade sagen. Ich dachte, du, okay.
Und zwar?
Es ist Italien. Und eine Frage, also ich bin ja nicht ganz so fußballfanatisch wie du, aber wie kann sich denn ein Team mit 4 WM-Titeln, ein Team, von dem man auch denkt, der Fußball in Italien ist nicht niedrigklassig, der ist relativ hoch, mit einem hohen Standard. Wie kann sich ein solches Team nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren und vor allem zum wievielten Mal in Folge?
Es ist jetzt die dritte WM, die Italien in Folge verpasst. Dann 2018 in Russland verpasst, 2022 in Katar und jetzt eben 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Ja, und zwischendurch Europameister geworden, 2022.
Also woran liegt es? Also ich meine, wenn sie sogar den Erfolg bei der EM hatten, dann kann es ja nicht an den Spielern liegen. Liegt es dann an doch vielleicht am Nachwuchs? Liegt es an den Strukturen innerhalb des Fußballverbandes von Italien? Oder liegt es an einem Trainer?
Das ist natürlich schwer zu sagen. So einen großen Misserfolg kann man, glaube ich, gar nicht ganz genau definieren. Auf jeden Fall spiegelt so eine Nicht-Qualifikation immer wieder, dass die Liga, die eigene Liga, also in dem Fall die Serie A, die italienische Liga, am Schwächeln ist. Und das sieht man ja auch im internationalen Vergleich. Jetzt im Halbfinale und auch im Viertelfinale keine Beteiligung einer italienischen Mannschaft. Und somit muss man sagen, irgendwo in Italien hapert's. Und zwar ganz schön enorm, denn als Weltranglisten-Zehnter nicht bei einer Fußball-WM vertreten zu sein, ist nicht nur peinlich, sondern vor allem unfassbar traurig für dieses fußballbegeisterte Volk der Italiener.
Ich denke auch.
Aber Deutschland ist dabei. Bei uns ist nur noch die Frage, wer es in den Flieger schafft, und wer von der Couch aus zuschauen muss.
Ja, nichtsdestotrotz und egal wer mitkommt oder wer nicht, wir drücken unserer DFB-Elf ganz, ganz fest die Daumen und hoffen, dass am ersten Spieltag, am 14.06. die Tormusik laufen wird, Major Tom. Und damit verabschieden wir uns ganz recht herzlich an diesem wunderschönen Sonntag vom Sportexpress. Wir rollen in die Endstation. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Doch Major Tom macht ein.